ARD. SWR Kultur. Forum.
Erst Venezuela, dann Grönland, Trumps neue Weltordnung. Der US-Schlag in Caracas war eine Demonstration der Stärke, des Willens der USA unter Donald Trump. Und er war ein Zeichen an die Welt. Auf nichts und niemanden nimmt die Weltmacht Amerika mehr Rücksicht bei der Durchsetzung ihrer Interessen. Die Staatengemeinschaft und ihre Institutionen zu Statisten degradiert, womöglich nicht zum letzten Mal. Kommt nach Venezuela jetzt auch Grönland an die Reihe? Und wer noch? Russland überfällt die Ukraine, China schielt auf Taiwan, Europa, die NATO und Deutschland müssen sich neu sortieren oder sie verlieren. Noch in seiner Silvestereinsprache hat Kanzler Merz gesagt, wir sind kein Spielball von Großmächten. Vielleicht sind wir es doch. Darüber diskutieren wir in diesem Forum bei SWR Kultur. Ich bin Gregor Papsch und freue mich, dass Dr. Sabine Kurtenbach bei uns ist. Sie ist Interimspräsidentin und Professorin beim Leibniz-Institut für globale und regionale Studien, kurz GIGA, in Hamburg. Bei uns ist auch Dr. Herfried Münkler. Viele Jahre bis zu seiner Emeritierung war er Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ich begrüße Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion beim Tagesspiegel in Berlin. Herr von Marschall, Donald Trump überfällt Venezuela. Der Präsident lässt die Maske fallen, heißt es jetzt. Wer erscheint hinter dieser Maske?
Donald Trump ist da eigentlich relativ unverändert. Er macht Interessenpolitik. Es ist, und da muss man jetzt differenzieren zwischen dem, was Trump beabsichtigt und was möglicherweise rauskommt. Also Trump geht es natürlich um geschäftliche Interessen. In diesem Fall Venezuelas Öl. Das sind die größten Ölvorkommen der Welt. Aber ich persönlich sehe das alles nicht nur sozusagen negativ. Negativ ist natürlich ein Völkerrechtsbruch, völlig eindeutig. Mhm. Aber es kann eventuell auch was Besseres dabei rauskommen. Denn Venezuela war eine Diktatur bisher. Und wenn es dort jetzt etwas freiere Wahlen gibt, etwas mehr politische Freiheit, einen wirtschaftlichen Aufschwung, weil die US-Investoren zurückkommen, dann muss das unterm Strich nicht alles schlecht sein.
Mhm. Frau Kurtenbach, die erste Reaktion aus Venezuela lautete, nie wieder wird dieses Land zur Kolonie. Aber genau das schwebt Donald Trump offenbar vor, wenn er in Caracas jetzt eine Marionettenregierung einsetzt, die ihm zu gehorchen hat, oder?
Ja, ich denke, die erste Hoffnung ist sehr schnell zerstoben. Die hat Donald Trump eigentlich in der Pressekonferenz von Samstag gleich in Luft aufgelöst, als er gesagt hat, dass er die Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado für ungeeignet hält, das Präsidentenamt zu übernehmen.
Die Anführerin der Opposition.
Genau.
Im Untergrund bisher.
Mhm. Ja, genau. Und insofern weiß ich nicht, ob es wirklich besser wird, weil solange diese alte Machtklicke an der Regierung bleibt, kontrolliert sie weiterhin das Militär oder kooperiert mit dem Militär. Die Leute gehen auch deshalb nicht auf die Straße, weil sie Angst haben. Die Repression nach der Wahl von 2024 war ja gewaltig. Also da sind ja, man muss ja nur mal die UN-Menschenrechtsberichte über die Zustände in venezolanischen Gefängnissen lesen, um da so einen kleinen Eindruck davon zu kriegen. Und insofern bin ich da sehr skeptisch, ob es wirklich besser wird.
Mhm. Herr Münkler, das, was Trump in Venezuela praktiziert, kann man einen Rückfall in einen brutalen Kolonialismus nennen? Sie umschreiben das etwas freundlicher, gerade in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung, und sagen, in einen Imperialismus klassischen Stils. Was meinen Sie?
Ja, es ist sicher imperiale Politik, also gewissermaßen die Verwandlung Venezuelas in einen Bereich der amerikanischen Einflusszone. Und dazu gehört dann auch, dass er eigentlich an Demokratie und Menschenrechten nicht weiter interessiert ist. Das, glaube ich, kann man auch schon sehen, dass aus der Betrachtung seiner Innenpolitik in den USA, das ist nicht unbedingt etwas, was ihn umtreibt, sondern er möchte Venezuela gewissermaßen aus dem Einflussbereich und der wirtschaftlichen Konnektion mit China und Russland herauslösen und durchsetzen, dass nicht nur Venezuela, sondern tendenziell alle Staaten Mittel- und Südamerikas nach der Pfeife der USA tanzen.
Frau Kurtenbach, sehen Sie, dass sich da etwas grundlegend verändert miteinander der Staatengemeinschaft? Die Großen in der Welt und jetzt eben auch und vor allem die USA setzen auf Einflusszonen, auf Deals über die Köpfe der anderen hinweg. Das Völkerrecht bleibt außen vor.
Na, ich denke, wenn ich jetzt mal bei Lateinamerika anfange, da war es ja so, der Kalte Krieg war in Lateinamerika nie vorbei. Insofern ist es in Lateinamerika jetzt eher back to the roots, also wir gehen von der Monroe-Doktrin zur Donroe-Doktrin und das ändert jetzt nicht so sehr viel für die Region. Weltweit würde ich sagen, aus meiner Sicht erleben wir so einen Backlash dieser großen Euphorie nach 1990. Wir denken an Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte und jedes Land kann demokratisch werden. Und ich meine, das war schon damals eine große Illusion und wir lernen mittlerweile, dass sich die Kräfte dagegen weltweit mobilisieren und organisieren und dass da jetzt so der Rückschlag kommt. Und dass wir eben deswegen auch so eine große Phase oder eine große Welle der Autokratisierung sehen. Aber das ist auch nicht das Ende der Geschichte. Also da würde ich sehr darauf insistieren, dass da auch dagegen wird sich dann Widerstand formieren. Und das sehen wir zum Teil ja auch schon. Und deswegen ist es im Nachhinein hoffentlich nur ein kleiner Hiccup. Aber man muss natürlich was dagegen tun. Einfach sich wegducken, apathisch und zuschauen, dann geht es auf jeden Fall den Bach runter.
Herr van Marschall, erleben wir da gerade so einen Wettstreit unter Autokraten? Motto, ich zeige den anderen, wie es noch anders oder noch besser geht. Was Putin in Kiew nicht geschafft hat, gelingt Trump jetzt in Caracas und könnte Xi anregen, es in Taipeh zu versuchen?
Nein, ich sehe das völlig anders. Das sind alles völlig unterschiedliche Beispiele. Um nochmal auf Venezuela zurückzukommen, bevor Herr Chavez und dann jetzt Herr Maduro dort an der Macht waren, war Venezuela eine weitgehende Demokratie in Südamerika. Es ist dann zu einer Diktatur geworden und es hat jetzt die Chance, wieder zu einer Demokratie zu werden. Ob das so kommt, werden wir sehen, dass das nicht in Trumps erstes Bemühen ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber in charge wird ja der Außenminister Rubio sein. Der stammt aus Kuba. Mhm. Der hat den Ansatz, dass er mehr Demokratie verbreiten will. Mal sehen, wie es kommt. Wenn wir jetzt uns die Welt anschauen, dann ist auch ein himmelweiter Unterschied zwischen den Beispielen Venezuela, Ukraine, möglicherweise Taiwan. Und das fängt mal damit an, dass, glaube ich, weder Putin noch Präsident Xi ein Vorbild oder einen Vorwand brauchen, um so diktatorisch zu handeln, wie sie es sowieso schon seit Jahren tun und keine Rücksicht aufs Völkerrecht nehmen. Also die gucken sich das nicht bei Trump ab, sondern wenn überhaupt, haben wir krasse Völkerrechtsbrüche von China und Russland seit Jahren. Und wir haben jetzt leider einen Fall, wo auch die amerikanische Demokratie unter Donald Trump zu Methoden greift, die völkerrechtswidrig sind. Aber Verzeihung, eine Diktatur zu stürzen, das Völkerrecht ist doch nicht dazu da, Diktatoren vorm Sturz zu schützen, dass da bitte niemand eingreifen soll, sondern das muss man abwägen. Und Putin in der Ukraine hat ja nicht ein Land angegriffen, das eine Diktatur war, das Millionen Menschen vertrieben hat, das sich am Drogenhandel beteiligt hat, sondern das war ein Angriff auf einen Staat, einen souveränen Staat, der Russland nichts getan hatte. Und dasselbe wäre der Fall, wenn China Taiwan angreift. Auch das ist eine Demokratie. Dort sind keine Wahlen gefälscht worden. Dort gab es keine Vertreibung von Millionen Menschen. Taiwan hat China nichts getan. Also wir sollten uns davor hüten, dieser erkennbaren Parallelisierung, die im Interesse der russischen und der chinesischen Propaganda liegen, auch noch freiwillig von uns aus zu befördern. Sondern wir sollten klar widersprechen. Ja, es ist ein Völkerrechtsbruch, aber nein, das ist etwas völlig anderes als die Ukraine und Taiwan.
Okay, das gebe ich in die Runde und frage es trotzdem, weil diese Frage einfach gerade häufig gestellt wird. Herr Münkler, man muss jetzt Maduro nicht besonders bemitleiden, aber alle Experten sind sich einig, Gerechtigkeit hin oder her, das Völkerrecht ist eindeutig und wird in dieser Tage einmal mehr mit Füßen getreten. Was unterscheidet eigentlich noch den amerikanischen Präsidenten Trump, der Venezuela angreift, vom russischen Präsidenten Putin, der die Ukraine überfällt?
Naja, es gibt da schon Unterschiede, da soll man sich nichts vormachen. Nun muss man allerdings sagen, diese Unterschiede sind nicht nur welche zulasten von Putin, sondern können auch solche zulasten von Trump sein. Man kann sagen, die USA haben sich gar nicht weiter bemüht, das besonders zu begründen, warum sie dieses Kidnapping durchführen, das ja im Übrigen nicht das erste Mal ist, sondern 1989 ist das ja mit Noriega von Panama schon mal über die Bühne gegangen. Und sondern sie haben im Prinzip ein militärisches Szenario um Venezuela aufgebaut, Boote versenkt, die vielleicht Drogenboote waren, vielleicht aber auch nicht. Und völkerrechtlich haben sie völlig recht. Liegt das natürlich nicht im Ermessen eines eigenen einzelnen Staates zu sagen, der andere ist ein Diktator und der andere macht dies und jenes und deswegen holen wir ihn raus oder setzen ihn ab oder derlei mehr, sondern da gilt im Prinzip Souveränität und Immunität des Staatsoberhauptes. Das ist nun mal so. Darüber kann man klagen. Aber wenn man sagen würde, einzelne Staaten verfügen darüber, dann hätten wir einen Zustand, in dem es drunter und drüber ginge. Man kann ja ganz gut beobachten, wie der Begriff des Drogenhändlers oder des Terroristen im Prinzip zu einer Art Passepartout geworden ist, zu delegitimieren, wen man will. Und dann ist zu beachten, Trump hat das ja gleich dann auch auf den kolumbianischen Präsidenten bezogen, der als nächster dran war als Drogenhändler. Also das ist, glaube ich, keine ernstzunehmende Begründung, sondern ein vorgeschobener Vorwurf, der vor allen Dingen an die eigene amerikanische Öffentlichkeit adressiert ist, aber letzten Endes nicht überzeugend sein muss auf die Weltöffentlichkeit.
Ich denke, es gibt auch noch einen anderen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem, was Russland und China auf der einen Seite machen oder auch vorhaben, und dem, was die USA jetzt gemacht haben. Also der Anspruch, den wir alle oder den die liberale Welt, wenn es sie denn noch gibt, an die USA stellen, ist doch ein ganz anderer. Also ich meine, auch die USA gehören zu dem Teil der Welt, der sich eigentlich Demokratie und Menschenrechten verpflichtet fühlt, auch wenn das unter der aktuellen Regierung gerade nicht so sehr durchscheint, sage ich mal. Aber das ist ja der Anspruch, den auch die amerikanische Verfassung hochhält. Und wenn so jemand dann in ein anderes Land reingeht, ein Staatsoberhaupt, diktatorisch oder nicht, entführt oder rausnimmt, dann ist das natürlich was anderes als von Russland oder China würde man nicht viel anderes erwarten. Oder da ist der Anspruch ein anderer. Insofern, denke ich, muss man das auch so mitdenken.
Mhm. Herr Mückler, Sie haben das ja vorhin schon angedeutet. Es geht in Venezuela nicht um Drogen, nicht um Maduro, nicht um Demokratie. Es geht ihm vor allem um die Abwehr nicht-amerikanischer Interessen. Und da heißt es jetzt, ab sofort sollen 50 Millionen Barrel Erdöl aus Venezuela in die USA geliefert werden. Das ist auch als Zeichen gegen Venezuelas Partner Russland und China zu verstehen, ja?
Ja, darum geht es letzten Endes, Trump. Der chinesische Einfluss in Lateinamerika ist in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich gewachsen, vor allen Dingen im letzten Jahrzehnt. Und man kann befürchten in den USA, dass die Chinesen sich dort breit machen. Und je rabiater die US-Amerikaner gegenüber einzelnen Ländern Südamerikas auftreten, desto einflussreicher werden die Chinesen, nicht? Und um gewissermaßen diesen Mechanismus auszuschalten, statuiert er hier ein Exempel, das im Prinzip allen klar macht, das wird nicht akzeptiert. Das ist der Bezug zur Monroe-Doktrin aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als es um die Abwehr europäischer Interventionen zur Aufrechterhaltung der alten Kolonialreiche, vor allen Dingen der Spanier, ging. Und jetzt geht es gewissermaßen, Russen und Chinesen herauszuhalten. Was heißt, wir haben es zu tun mit dem Aufbau von Einflusszonen.
Es geht um Einfluss, Herr von Marschall, um Macht, um Ressourcen, vor allem um amerikanische Dominanz. Das ist das Lieblingswort der Trump-Administration in diesen Tagen. Wie berechtigt ist das Argument in Ihren Augen? Amerika habe in den vergangenen fast drei Jahrzehnten an Einfluss in der Welt verloren und diesen Einfluss muss sich Amerika jetzt zurückholen.
Na, nicht nur Amerika, der ganze Westen hat dramatisch an Einfluss verloren. Also wenn wir mal zurückdenken an die ersten G7-Treffen, da hat dieses schöne Kaminfeuer da im Schloss Rambouillet in Frankreich, also Ende der 70er Jahre, da hatte der Westen wahrscheinlich 70-80% der Weltwirtschaft unter seiner Kontrolle. Und heute ist das unter 50% gesunken. Und damit sind natürlich auch unsere Möglichkeiten, technische Standards und so weiter durchzusetzen, geringer geworden. Aber nochmal zurück, was das jetzt bedeutet, wenn wir jetzt das Völkerrecht mal beiseite lassen, über das wir uns ja geeinigt haben, dass das völkerrechtswidrig war. Wenn wir es rein machtpolitisch betrachten, dann ist Venezuela gibt es drei große Verlierer. Das ist China, Russland und der Iran. Ne? Mhm. Also China hat dort groß investiert. Kürzlich war der Staatspräsident zu Besuch, wollte dort Ölgeschäfte mit dem linken Venezuela abschließen, hatte abgeschlossen. Das ist erstmal runter. Nicht? Also chinesische Investitionen, Einflussmöglichkeiten verloren. Als jemand, der die demokratische westliche Ordnung unterstützt, muss ich darüber nicht weinen. Der zweite Verlierer oder der noch größere Verlierer ist Russland. Russland hat mit Venezuela einen Militärpakt geschlossen und zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre erleben wir, dass Wladimir Putin seinen Beistandsversprechen nicht erfüllen kann. Erst in Syrien war er nicht in der Lage, das Assad-Regime vor dem Sturz zu bewahren. Jetzt ist er nicht in der Lage, in Venezuela Maduro vor dem Sturz zu bewahren. Erneut, das macht mich nicht wahnsinnig traurig als Geopolitiker oder Realpolitiker. Und der Iran hat auch versucht, mit Venezuela zu dealen. Und jetzt erleben wir die Protestwelle im Iran. Und die wird dadurch gemäßigt, dass auch die Iraner jetzt Angst davor haben müssen. Und Trump hat das ja angedroht. Wenn ihr eure demokratischen Protestierenden anfangt, zusammenzuschießen und Gefängnisse zu sperren, dann müsst ihr mit einer Reaktion rechnen. Also wieder dieses Dilemma. Ist das in Ordnung? Nein, natürlich ist es nicht in Ordnung, hat Herr Münkler ja ausgeführt. Es gibt nur mal eine Souveränität. Auf der anderen Seite, wenn wir es politisch und moralisch betrachten und nach unseren westlichen Interessen, dann muss man nicht immer nur über alles traurig sein. Nicht? Also selbst völkerrechtswidrige Akte können zum Teil positive Folgen haben. Nicht? Man muss das sozusagen unterscheiden, was ist die völkerrechtliche Beurteilung, in der wir alle einig sind, was ist die machtpolitische Beurteilung, ist das gut oder schlecht, auch für deutsche und europäische Interessen. Und ich würde mal sagen, um es noch an Europa anzubinden, das unterstreicht jetzt nochmal, wie dringlich es ist, das Mercosur-Freihandelsabkommen mit Südamerika zu schließen, das übrigens auch nicht in Trumps Interesse ist. Und dass wir halt viel zu lange in Europa verschlafen haben, das geht ja jetzt schon nur 30 Jahre, dass wir darüber verhandeln. Und es ist natürlich in unserem Interesse, dass wir Südamerika, Lateinamerika auch durch freiheitliche Verträge, freie Handelsverträge an Europa binden und das nicht alles den USA überlassen, wie selbstverständlich.
Das ist ein guter Punkt, den Marshall im Hinblick auf Mercosur gemacht hat. Nicht? Da konnte man so auch noch mal vor Weihnachten, wo das ja eigentlich noch in 25 über die Bühne gehen sollte, beobachten, wie die Europäer schwach und zerstritten und hinhaltend sind. Und es wäre wichtig gewesen, oder es wäre gut gewesen, wenn dieses Mercosur-Abkommen seitens der Europäer unterzeichnet worden wäre, bevor diese Operation gegen Venezuela stattgefunden hat. Jetzt wird so manches, was da verabredet worden ist, ein bisschen schwieriger werden.
Sie hören SWR Kultur, das Forum mit Gregor Papsch am Mikrofon. Wir reden über Trumps Machtpolitik und die Frage, was kommt jetzt noch? Und wir, das sind der Politikwissenschaftler Herfried Münkler, der Journalist Christoph von Marschall und die Lateinamerika-Expertin Sabine Kurtenbach. Frau Kurtenbach, Donald Trump droht gerade in alle Richtungen, vor allem in Richtung Lateinamerika. Kuba werde bald fallen, da sei eine Intervention gar nicht nötig, sagt er. In Mexiko und Kolumbien müsse auch bald was geschehen. Ist Venezuela nur der Anfang einer US-Politik, die den ganzen südamerikanischen Kontinent zum Hinterhof der USA erklärt?
Ja, ich denke, da muss man auch so ein bisschen mal den Deckel wieder drauf machen, weil Venezuela war ja eine sehr spezialisierte, kleine, spezifische, erfolgreiche aus Sicht der USA Aktion. Und es handelt sich sowohl bei Mexiko als auch bei Kolumbien um demokratisch gewählte Regierungen. Das ist ja wirklich nochmal ein ganz großer Unterschied. Und mit Kuba, also ich glaube, das ist der Traum vieler US-Amerikaner, dass dieses Trauma endlich verschwindet. Aber muss man auch sehen, also eigentlich wissen wir aus der Forschung auch, dass Systeme intern implodieren müssen, damit es einen nachhaltigen Wandel gibt und dass das mit externer Intervention relativ selten klappt. Und insofern laufen die USA meines Erachtens jetzt auch so ein bisschen Gefahr, wenn sie sich jetzt überall einmischen. Und Lateinamerika ist ja nur ein Teil. Er hat das in dem Iran ja auch angedroht, haben Sie eben zu Recht gesagt. Ich habe so das Gefühl, es kann dann auch sehr schnell einen Imperial Overstretch geben. Also, und man sieht es ja in Venezuela auch schon. Er geht da rein, holt Maduro raus. Aber was danach passiert, hat er überhaupt keinen Plan. Mhm. Und auch wenn es ja wahrscheinlich eine gute Idee ist, da jetzt nicht gleich den großen Systemwandel sofort zu machen, muss man eben auch immer sehen, dass dieses Aufschieben von Veränderungen mittel- und langfristig zum einen den bestehenden Machteliten es ermöglicht, ihre Macht zu zementieren, zum zweiten verschärft es Konflikte und zum dritten schafft es dadurch eben auch massive Instabilität. Also dieses Stabilitätsargument, was jetzt aus den USA zum Teil auch kam, so nach dem Motto, wir haben aus dem Irak gelernt, finde ich immer schwierig, weil für die erste Zeit ist mir das durchaus plausibel. Aber man muss zumindest einen Plan haben, dass das nur kurz ist und was dann kommt. Und das sehe ich im Moment bei den USA weder für Venezuela, noch für Kolumbien, noch für Mexiko, noch für Kuba, noch für den Iran. Von daher bin ich da eher skeptisch.
Glauben Sie das auch, Herr Münkler? War es das jetzt erstmal mit Venezuela? Aber was wird aus Kuba? Kann es ohne das subventionierte Öl aus Venezuela überhaupt überleben? Oder droht eine neue Kuba-Krise?
Naja, darauf setzt Trump ja nicht. Und ich meine, er hat zunächst noch mal einen Blick auf Venezuela, die ja auch an der Gurgel, indem er jederzeit diese Wirtschaftsblockade, die die ganze Zeit schon organisiert worden ist, aufrechterhalten kann, um auf diese Weise Druck auf das, sagen wir mal, Restregime des Chavismus auszuüben. Und dieser Druck wirkt, wie wir gesehen haben, nicht? Die jetzige Interimspräsidentin hat zwar nach innen markige Erklärungen abgegeben, man werde nie mehr eine Kolonie werden, aber ist dann doch kooperationsbereit mit Trump in den entscheidenden Fragen. Und Trump geht jetzt davon aus, nicht sozusagen, er muss da gar nicht mit Truppen rangehen und so etwas riskieren, wie das im Irak der Fall war, sondern er hat mit Hilfe der Luftwaffe, mit Hilfe von Spezialkräften und vor allen Dingen der Marine, die gleichsam Länder ökonomisch zernieren kann, hinreichende Mittel, um die Regime ohne Regime-Change dazu zu bringen, eine US-affine Politik zu machen. Das ist sein Ziel. Das kostet ihn relativ wenig, wenn wir das mal gegen die Irak-Dimension halten. Und ob das nun wirklich jetzt Demokratien sind, das wird ihn, glaube ich, nicht weiter interessieren. Wir müssen ja nur daran erinnern, wie er sich gegenüber den Saudis bezüglich der Exekution von Khashoggi geäußert hatten. Solche Dinge passieren nun einmal. Mhm. Wer es sagt, der hat eigentlich genug gesagt, damit man ihn einschätzen kann.
Wobei ich gleichzeitig sagen würde, dass in Bezug auf Venezuela das ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Weil je mehr er Delcy Rodriguez dazu zwingt, ihm zu Diensten zu sein, desto schneller treibt er auch einen Keil in diese vierköpfige Führungselite. Und da geht er jetzt schon die Hatz los, wer hat Maduro verraten, weil viele annehmen, das sei nicht ohne interne Unterstützung möglich gewesen. Und in dem Moment, wo das aufbricht und dann das Militär sich auch noch fraktioniert, dann steht er in Venezuela eben einer ganz anderen Situation gegenüber, weil dann geht er auch hauen und stechen richtig los.
Jetzt ist der Hinterhof, von dem Donald Trump spricht, noch viel größer, erreicht über Kanada bis nach Grönland. Und Trumps stellvertretender Stabschef Stephen Miller sagt klar, Zitat, die USA sind die wichtigste Militärmacht der NATO und brauchen daher die Kontrolle über Grönland, um die Arktisregion zu sichern und damit die Sicherheit des Verteidigungsbündnisses zu garantieren. Und seine Frau Katie hat einfach mal so eine Landkarte von Grönland in den Farben der US-Flagge gepostet. Völkerrechtlich ein No-Go natürlich, Herr von Marschall, aber militärisch hat er da ganz Unrecht?
Naja, also militärisch müssen die USA da gar nicht viel machen. Die müssen ja nicht in Grönland einmarschieren, weil sie da längst sind. Mhm. Nicht? Also die größte Militärmacht in Grönland sind die US-Streitkräfte mit ihren US-Stützpunkten. Die sind da im Moment offiziell, um die NATO zu schützen, um die Wasserwege in die Arktis und die dortigen Rohstoffvorkommen zu schützen, um die Russen rauszuhalten aus NATO-Gebiet oder sie unter Kontrolle im Atlantik zu halten. Nicht, das ist der momentane Zweck. Und deswegen dieses, kommt jetzt da das Nächste wie in Venezuela oder sonst wo? Nee, das ist ein wieder völlig anderer Fall. Und es wäre das Ende der NATO und des westlichen Bündnisses. Und was die Europäer am besten tun können, ist, dass sie selber eine glaubwürdige Vorstellung davon haben, wie sie Grönland schützen und wie sie diese Aufgaben übernehmen, sodass man den Amerikanern das Argument aus der Hand nimmt, ihr könnt das ja gar nicht, müssen wir ja machen. Und es gibt ja jetzt immer mehr Konflikte mit Russland, wenn man die ernst nimmt, brauchen wir sozusagen eine glaubwürdige Abschreckung. Ja, dann müssten die Europäer eben mal erwachsen werden und es selber können. Mhm. Und nur noch mal ganz kurz zurück zu Venezuela. Nicht? Man muss auch die amerikanische Innenpolitik sehen. Also, dass Trump jetzt in der Lage wäre oder auch nur den Willen hätte, an möglichst vielen Orten zu intervenieren, das geht ja schon wegen der amerikanischen Innenpolitik nicht. Das ist doch der Mann, dessen Wahlkampf Hit war: Ich werde nicht wie meine Vorgänger lauter neue Kriege beginnen. Ich bin dazu da, diese Forever Wars meiner Vorgänger zu beenden. Und deswegen haben wir ja eine sehr begrenzte Militäraktion in Venezuela gehabt. Und das ist auch ein Lernprozess nach dem Irak. Da wird nicht ein Statthalter wie Bremer im Irak mit riesen amerikanischer Militärunterstützung eingesetzt. Und dann werden die ganzen Eliten, die es davor gab, ob man sie mag oder nicht, erstmal in die Wüste geschickt. Dann funktioniert der Staat nicht. Nee, die versuchen daraus zu lernen, indem sie sozusagen sagen, ja, wir müssen schon zum Teil uns auf die heutigen Machtstrukturen stützen und das dann langsam durch Druck in Richtung mehr Demokratie bewegen. Das ist jedenfalls Rubios Ziel, nicht unbedingt Trumps Ziel. Und die Drohkulisse ist ja da und Rubio steht jetzt in der Verantwortung, dass es irgendwann in Venezuela freie Wahlen geben muss. Und wie die ausgehen, wissen wir ja alle. Wir wissen ja, wie die 2024er Wahlen ausgegangen sind, weshalb Maduro sie dann gefälscht hat und die Opposition in die Gefängnisse geschickt hat.
Und übrigens sind im Herbst dann Zwischenwahlen in den USA. Da muss Trump natürlich auch schauen, was er sich da leisten kann. Herr Münkler, ein Angriff auf Grönland, Herr von Marschall hat es eben schon gesagt, das wäre das Ende der NATO, sagt die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Und 7 europäische Staaten, darunter auch Deutschland, stellen sich jetzt demonstrativ an ihre Seite. Bringt das Trump zum Umdenken?
Ja, schon. Das ist ein Gebietstausch oder eine Gebietsabnahme innerhalb der NATO, die gegründet worden ist, um äußere Feinde abzuwehren und nicht um Dänemark kleiner zu machen oder Grönland unter amerikanische Kontrolle zu bringen. Marshall hat natürlich recht, die Amerikaner sind nicht nur geografisch sehr viel näher an Grönland dran als die Europäer. Und die Amerikaner haben nicht große Anstrengungen zu unternehmen, dort Militär hinzubringen. Mir recht ist, wenn die Europäer sagen, und das wäre Krieg der gewesen, ja, wir sehen das ein, dass Grönland ein Problem ist und wir schicken dort eigene Kräfte hin, nicht? Damit sozusagen diese hämische Äußerung über den Hundeflitten konterkariert ist.
Also aber Trump hat gesagt, um es kurz zu sagen, Trump hat gesagt, entlang der sinngemäß grönländischen Küsten kreuzen chinesische und russische Schiffe und Dänemark schickt
ein Hundeflitten. Genau, die hat aber nur er gesehen, nicht? Sonst gibt es sie, glaube ich, gar nicht. Und das ist ja auch ganz erstaunlich, dass plötzlich sein in mancher Hinsicht Kumpel und Freund und ehrenwerter Mensch Putin Grönland bedrohen soll, nachdem er doch nur guten Willens ist im Hinblick auf die Ukraine. Also, da sind viele Widersprüche. Ich glaube aber, dass man geopolitisch denken muss in der Frage Grönland. Und Grönland ist die Bedingung der Möglichkeit, Europa aufzugeben durch seitens der amerikanischen Streitkräfte. Nicht sozusagen, man kann von Grönland und dann wird irgendwann Island noch dazukommen, den Nordatlantik beherrschen. Und das ist mit sehr viel geringeren Kosten und Lasten für die USA verbunden, als wenn sie in Europa präsent sind, um die gegenüberliegende Küste des atlantischen Raumes unter Kontrolle zu haben. Und insofern ist das schon ein Projekt, das die Europäer betrifft und bei dem das nicht so drum geht, naja, die Amerikaner sind schon da und jetzt verstärken sie vielleicht ihre Garnison dort um ein paar tausend Mann. Und ansonsten ist das alles gar nicht so weiter aufregend. Es ist sehr aufregend. Man muss nur genauer hinschauen und man muss geopolitisch denken.
Das heißt, Sie meinen, Trump hat in dem Punkt vielleicht sogar recht, wenn er sagt, die geopolitische Bedeutung der Arktis wird in Europa unterschätzt?
Ach, das glaube ich gar nicht unbedingt. Es geht eben wirklich darum, eine Position zu beziehen. Ich meine, die Förderung von Bodenschätzen in der Arktis, das ist ein Problem. Das ist so kostenspielig, dass man vorerst gar nicht sagen kann, das wird gleich funktionieren, sondern es geht eben darum, die Europäer als ewige Nörgler, Reingrätscher und derlei mehr loszuwerden. Und zu sagen, ihr müsst euch um euren Kram selber kümmern und auf diese Weise natürlich auch das Problem mit Putin sehr viel anders zu organisieren, um Putin auf seine Seite zu ziehen in der Konfrontation mit China. Es wird nicht klappen, aber er glaubt, dass es klappt. Und dazu braucht er Grönland und Island. Das ist gewissermaßen eine geostrategische Wolte, mit der wir es hier zu tun haben. Und die Behauptung der amerikanischen Sicherheit, nicht, wenn man diese Behauptung ernst nimmt, dann heißt das, die amerikanische Sicherheit wird nicht mehr auf europäischem Boden sondern in Grönland hergestellt.
Reden wir über Europa und wie es sich jetzt verhalten soll in dieser Situation. Der erste Schock hat sich vielleicht gelegt, aber auch Tage nach dem US-Schlag in Venezuela ist der Eindruck, Europa kann immer noch nicht so richtig glauben, was da passiert, dass Trump mal ernst machen würde. Daran hat dann vielleicht doch niemand geglaubt. Reflexhaft werden jetzt sämtliche Völkerrechtler der Republik befragt, die Einhaltung von Regeln beschworen. Das häufigste Wort zur Einordnung ist komplex. Aber das, Herr von Marschall, ist noch keine Strategie. Die haben Sie eben schon gefordert. Aber wie könnte so eine Strategie aussehen? Was muss Europa jetzt machen?
Ja, Europa wird als eigenständiger Akteur in der Weltpolitik nur stattfinden, wenn wir unsere sicherheitspolitischen Fähigkeiten dramatisch, ich kann auch sagen militärischen Fähigkeiten, dramatisch ausweiten. Das Allerwichtigste dabei ist zunächst mal die Abschreckung Russlands, denn wir sehen ja gerade die Ukraine-Gespräche und da hat es Gott sei Dank jetzt ein etwas mehr amerikanische Bereitschaft gegeben, zumindest hinter den Kulissen eine Sicherheitsgarantie für die Ukraine zu unterstützen. Aber wenn wir uns hier das deutsche Verhalten anschauen, nicht der Kanzler, das ist auf der einen Seite peinlich, wenn er nicht erklärt, dass wenn die Franzosen und die Briten dort Truppen hinschicken, dass Deutschland das auch tut. Und gleichzeitig ist es sehr weise, weil Kanzler Merz natürlich genau weiß, dass wir das im Moment gar nicht können. Wir müssen die Bundeswehr ganz anders aufstellen. Wenn Europa ohne die USA eine eigenständige Rolle militärisch in Europa spielen will zur Sicherheit, dann werden wir in den nächsten 3, 4, 5 Jahren uns ganz dramatisch darauf konzentrieren müssen, auf den Aufbau einer Abschreckungskraft, wie wir sie früher schon mal hatten. Wir konnten es ja im Kalten Krieg. Nicht? Als ich groß wurde, hatte Deutschland eine Wehrpflicht. Wir hatten mit 62 Millionen Bürgern in der Bundesrepublik West eine ständige Armee von annähernd 500.000 Soldaten, die durch Reservisten sehr, sehr schnell auf über 1 Million aufrüstbar war. Die Sowjetunion hätte uns vermutlich nicht angegriffen, aus Angst, dass sie das gar nicht bestehen kann. Das ist heute völlig anders. Heute schicken wir 5.000 Mann nach Litauen und auf der anderen Seite stehen 100.000 russische Soldaten. Nicht. Also so schreckt man Russland nicht ab. Das müssen wir alles jetzt lernen und wieder können. Das braucht Zeit und Entschlossenheit und Entschiedenheit. Und für diese Übergangszeit, ich spreche da immer von 3, 4, 5 Jahren, können wir das nicht ohne ein Einverständnis mit den USA. Und selbst wenn die USA von Trump regiert werden, führt da kein Weg dran vorbei. Und deswegen war es moralisch bedauerlich, aber realpolitisch sehr, sehr klug, dass die europäischen Regierungschefs schließlich des Kanzlers, jetzt nicht in das große Klagelied eingestimmt haben, was für ein Völkerrechtsbrecher dieser Donald Trump ist, sondern eben solche diplomatischen Floskeln verwendet haben. Alles sehr komplex. Ich kann nur noch mal wiederholen, natürlich war der Völkerrechtseingriff dort rechtswidrig, die Entführung Maduros rechtswidrig, aber gleichzeitig, das Völkerrecht ist nicht dazu da, ist nicht sein oberstes Ziel, Diktatoren vor dem Sturz zu schützen. Deswegen stimmt diese Formel politisch schon. Das ist ein komplexer Vorgang und der entzieht sich einer einseitigen, eindeutigen Bewertung.
Also Frau Kurtenbach, Herr von Marschall hat es jetzt ganz schön beschrieben. Ne? Europa und Deutschland im wörtlichen Sinn hin und her gerissen. Niemand darf und will es sich mit Trump verderben. Man braucht ihn für die Ukraine, aber offen sagen, Donald, mach dafür, was du willst. Das will und kann natürlich auch niemand. Wie sollen wir Europäer uns positionieren?
Ich denke, gerade Deutschland und auch Europa ist ja gerade auf der Suche nach neuen globalen Partnern und auch und das gerade eben auch im Süden. Und das kann aber nur glaubwürdig sein, wenn A, bestimmte Mindeststandards an Werten, Einhaltung des Völkerrechts zum Beispiel, durchaus hochgehalten werden und B, jetzt in Bezug auf Venezuela, die Europäer und auch Deutschland die Einsetzung oder also schnelle Neuwahlen fordern und eben auch einen transparenten, begleiteten Übergang fordern. Weil anders machen sich die Europäer ja auch nur unglaubwürdig. Also es gibt ja im ganzen globalen Süden zu Recht diese Kritik an den doppelten Standards. Und wenn die einen das machen, sagt ihr nichts. Und wenn die anderen das machen, dann jault ihr laut, gerade wenn es kleinere Staaten sind. Das ist natürlich Realpolitik. Aber trotzdem hat es diese Wirkung, dass dann viele Politiker im Süden sagen, dann gehen wir gleich zu Russland und China, die machen keine Konditionalisierung, da wissen wir, woran wir sind. Also von daher ist es auch eine Entscheidung, die wichtig ist, sich für bestimmte Grundwerte einzusetzen.
In seiner Weihnachtsansprache hat Kanzler Merz noch beherzt gesagt, wir sind kein Spielball der Großmächte. Herr Münkler, sind wir es vielleicht doch? Was, wenn sich niemand mehr an das Völkerrecht hält, so wie wir es eigentlich möchten, wenn drauf gepfiffen wird?
Ja, das kann man ja zurzeit sagen. Nicht, sozusagen die Regeltreuen sind im Prinzip die Gelackmeierten, die Regelbrecher sind die Gewinner. Egal wie der Krieg in der Ukraine ausgeht, es wird nicht darauf hinauslaufen, dass Putin mit völlig leeren Händen vom Schlachtfeld geht. Er wird Territorien sich angeeignet haben. Und das hat natürlich zur Folge, dass einige andere sich überlegen, was Putin kann in großem Stil, können wir vielleicht in kleinem Stil auch. Das gilt vermutlich für den serbischen Präsidenten Vucic in Europa. Das gilt sicher für Erdogan in der Türkei. Die AKP macht seit langem eine neo-osmanische Politik. Türkische Truppen stehen im Nordirak und in Nordsyrien. Also da finden Veränderungen statt, die von weitreichendem Charakter sind und die dazu führen, dass im Prinzip diese Ordnung, die man gerne regel- und wertebasiert genannt hat, erodiert, weil diejenigen, die sich's leisten können, sich nicht länger daran halten. Und diejenigen, die im Prinzip darauf angewiesen sind, dass die Regel gelten, die rufen halt dann in solchen Situationen, ja, Regelbruch und Völkerrechtsbruch und derlei mehr. Aber das ist ein folgenloses Jammern, das da stattfindet. Also es kommt darauf an, dass Europa ein handlungsfähiger Akteur wird. Und da ist sicherlich das Aufhöhlen des Portfolios der Machtsorten, von dem Herr Marschall gesprochen hat, ein bedeutender Punkt. Also die sozusagen Herstellung militärischer Fähigkeiten. Da muss man aber dann auch dazu sagen, dazu bedarf es einer eigenständigen europäischen, ich betone europäischen, nuklearen Abschreckungskomponente, die Europäer in die Lage versetzt, gewissermaßen, wenn im Kreml einer mit dem nuklearen Säbel rasselt, nicht gleich in Schrecken und Zagen zu versinken. Und vor allen Dingen gehört dazu eine Hierarchisierung innerhalb Europas. Also eine EU auf dem Einstimmigkeitsprinzip ist quasi nicht handlungsfähig. Diese Hierarchie entwickelt sich de facto, das ist E5, also die Zusammenarbeit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, vielleicht kommt noch Polen und Italien dazu, die sich zunutze machen können, dass die Außen- und Sicherheitspolitik ja nicht vergemeinschaftet ist, sodass das also gewissermaßen kein Handeln gegen die Regeln ist, wenn sie im Prinzip die Rhythmik des Geschehens bestimmen. Und das haben wir ja in gewisser Hinsicht in den letzten Monaten beobachtet. Und ein solches Europa wird auch in der Lage sein, das ist der Punkt, den Frau Kurtenbach angesprochen hat, weitere Freunde, also im Sinne der Bannerträger des demokratischen Rechtsstaats, als da wären Kanada, Japan vielleicht, Sicherheit Australien und natürlich eine ganze Reihe Länder des globalen Südens auf seine Seite zu ziehen. Und dann kann man sagen, dann ist Europa schon ein Akteur, der eine Rolle spielt und der ein Gewicht hat und mit dem es unangenehm wäre, sich in die Haare zu bekommen. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, damit wir nicht der Spielball sind. Im Augenblick sind wir es eher.
Letztendlich führt das ja zu Fragen, und das ist vielleicht auch die Frage, die ich in die Schlussrunde geben möchte. Wir sind eigentlich fast mit der Sendezeit fertig. Welche Welt wollen wir, wenn Amerika seine Führungsrolle einer werte-regelbasierten westlichen Weltordnung aufgibt, wenn es in eine imperialistische Politik, in territoriales Denken zurückfällt, sich in diesem Sinne mit Russland und China gemein macht, dann entsteht eine Lücke. Kann Europa diese Lücke langfristig füllen, Frau Kurtenbach?
Ob Europa das kann, weiß ich nicht, aber Sie sollten es auf jeden Fall versuchen, weil alles andere wäre aus meiner Sicht wirklich der Rückfall ins 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich persönlich möchte da ehrlich gesagt nicht wieder hin.
Herr von Marschall, was meinen Sie?
Ja, ich würde erstmal die Prämisse in Frage stellen. Ist das denn so, dass Amerika sich jetzt von der regelbasierten Ordnung abwendet und nicht wieder dorthin zurückkehrt? Die Geschichte westlicher Demokratien und auch die Geschichte der amerikanischen Demokratie ist eine Geschichte von Fehlern und Korrekturen. Das ist ja der große Unterschied zu den Diktaturen. Es gibt Korrekturen. Auf George W. Bush und den Irakkrieg folgte Barack Obama und eine andere Außenpolitik. Auf George, jetzt auf Donald Trump. Wir haben in diesem Jahr noch Kongresswahlen, wie dieses ganze Venezuela und überhaupt diese Interventionspolitik, die der Trumpschen Basis sehr missfällt. Er hat ja America first versprochen, nicht mehr Interventionen. Ob das nicht jetzt schon die Korrektur gibt oder spätestens 2 Jahren und dann wieder ein demokratischer Präsident kommt. Ich möchte mich in der Blick nach vorne, möchte ich die Hoffnung nicht aufgeben, dass es weiter eine gewisse Grundlage für ein amerikanisch-europäisches Bündnis geben wird. Ich habe auch die Hoffnung, dass wir weiter auf den amerikanischen nuklearen Schutzschirm vertrauen können, selbst wenn wir das Konventionelle in Europa selber können müssen gegen Russland, Abschreckung und so weiter. Das müssen wir ohne die Amerikaner können, aber den Nuklearschirm wird es hoffentlich schon geben. Und anders wäre es auch ganz schlimm, weil es ja nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte dauern wird, bis Europa wirklich eine eigene nennenswerte Nuklearmacht, die abschreckungsfähig ist, aufbaut. Und das ist sozusagen meine Hoffnung, Korrektur in Amerika, dass wir die Übergangszeit weniger moraltriefend machen, weil wir es uns nicht leisten können, und dafür machtpolitisch und realpolitisch klug mit dieser Übergangszeit umgehen. Und dann werden wir in 3-4 Jahren ganz anders dastehen, aber vielleicht wird auch Amerika dastehen. Wir sehen ja jetzt schon, dass es Proteste in den amerikanischen Medien, im amerikanischen Parlament gegen Trump gibt. Davon können Sie ja in China und Russland nur träumen, dass es eine Opposition gibt, die hörbar ist und die auch eine gewisse Wirkung hat. Und insofern machen wir uns nicht kleiner und im Westen nicht schlechter, als wir sind, auch wenn wir uns wahrscheinlich alle darin einig sind, dass so wie Trump handelt, das nicht das Beste für unsere Interessen ist.
Sie haben das kurze Schlusswort, Herr Mückler. Vielleicht ist es das ja, ne? Augen zu und durch, abwarten, die Hausaufgaben machen. Trump ist im Zweifel in 2 Jahren wieder weg. Aufs Prinzip Hoffnung setzen.
Ja, wenn Trump weg ist, ist er ein Star, nicht? Und er ist ein bisschen intelligenter und schlauer als Trump und damit sind die Probleme größer. Also ich glaube, das ist eine Form von Traumtetzerei, sich zu erzählen, dass der transatlantische Westen eine Zukunft hat. Selbst wenn die demokratische Kandidatin gewonnen hätte, hätte sie dann doch die amerikanische Präsenz in Europa abgebaut, weil die große Herausforderung und die Konzentration, das wissen wir seit Obamas Rede von 2011, im Indopazifik liegt. Das ist so sozusagen. Und diesen Umständen kann man darauf hoffen, dass Amerikaner, was für sie leichter machbar ist, den Schutzschirm über Europa aufrechterhalten. Okay, aber es muss deswegen nicht Augen zu und durch, sondern Augen auf und durch. Müssen sehr bewusst die europäischen Fähigkeiten hergestellt werden, um als Vierter, wenn man Indien noch dabei hat, als Fünfter in ein solches Konzert der großen Mächte eintreten zu können. Das heißt nicht, dass wir in eine wertebasierte Ordnung zurückkehren, sondern das heißt nur, dass Europa und einige andere als Bannerträger der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit agieren werden und darüber auch Sympathien gewinnen, aber sie werden keine globale Rolle spielen können. Das wäre eine furchtbare Überforderung der europäischen Fähigkeiten. Wir müssen froh und zufrieden sein, wenn es einigermaßen gelingt, auf diesem Kontinent Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten. Die sind ja auch hier bedroht von Rechtspopulisten und Rechtsradikalen.
Augen auf und durch, da stimmt auch Herr von Marschall zu, nehme ich an. Erst Venezuela, dann Grönland, Trumps neue Weltordnung. Das war das Thema heute im Forum hier bei SWR Kultur. Und da haben diskutiert Sabine Kurtenbach vom GIGA-Institut in Hamburg, der Politikwissenschaftler Herfried Münkler und vom Berliner Tagesspiegel der Journalist Christoph von Marschall. Herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss.